ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit eurem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und mit dir, der lieben Julia Rohrmoser. Hallo.
Hallöchen. Ja, bei uns wird es heute richtig schön fruchtig, liebe Leute. Wir wollen über Früchte reden, klar. Auf was man so achten sollte in Bezug auf Fructose, was Früchte eigentlich alles so können.
Jawohl, heute gibt's mal Bowle, alkoholfrei, versteht sich.
Schade. Ja, sehr gut. Ich würde einfach mal mit dem Klassiker starten. Das hört man ja immer, Five a Day. Ist da was dran, Achim?
Ja, also die Five a Day-Kampagne, die gibt's schon seit den 90ern. Initiator war in den 90er Jahren das Nationale Krebsforschungsinstitut in den USA und haben medizinische Studien darauf hingewiesen, oder dass ein regelmäßiger Verzehr von Obst und Gemüse dazu beitragen kann, Krebserkrankungen vorzubeugen. Das war eigentlich so die Grundlage. Oder die Grundlage war eine große Metastudie der American Heart Association. Das waren 26 Studien aus 29 Ländern mit 2 Millionen Erwachsenen, die hat man ausgewertet. Und daraus hat man gelesen, dass der Konsum von Obst und Gemüse die Sterblichkeit verringert. Und daraus ist wiederum die Empfehlung entstanden, 3 Portionen Gemüse zu essen und 2 Früchte oder Obst, also in Summe, dass man die 5 beisammen hat. Und dass sich das auf die Lebenserwartung positiv auswirkt, dass man dadurch sozusagen länger oder gesünder lebt. Und am deutlichsten sind die Studienergebnisse im Hinblick auf Mund- und Rachenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs. Und ausschlaggebend sollen dafür die bioaktiven Substanzen der Obst und Gemüse sein. Also die sekundären Pflanzenstoffe, die Vitamine, die in dem Komplex mit drinstecken. Und dann hat man in dem Jahr 2000 ist die Kampagne dann zu uns übergeschwappt und die wurde in Deutschland, ja, ich würde mal sagen, hauptsächlich von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorangetrieben.
Das ist sehr spannend. Und wenn du jetzt sagst, 2 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse, dann frage ich mich jetzt erstmal, wie groß ist so eine Portion, ne? Oder was ist eine Portion?
Also eine Portion ist eine Wassermelone oder eine Weintraube.
Okay.
Na, natürlich ja nicht.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja mau.
Also eine gesunde Ernährung sollten täglich so 2 Portionen Obst, 3 Portionen Gemüse im Speiseplan stehen. Und von einer Portion spricht man von allem, was in eine Hand passt, wie zum Beispiel ein Apfel, Kiwi oder eine Birne. Bei Bärenobst erlaubt man, sind es auch mal 2 Hände voll, entspricht eine Portion. Bei Gemüse ist eine Portion 2 Hände voll geputztes, zerkleinertes oder tiefgefrorenes Gemüse. Und bei unzerkleinerten Gemüse und Hülsenfrüchten, da ist es eine Handvoll. Also ein Beispiel, 2 Portionen Obst wäre ein Apfel und 2 Kiwi, also was so in die Hand passt.
Ach so, ja.
3 Portionen Gemüse, 3 mittelgroße Tomaten, 2 Kohlrabi, 2 Hände voll Tiefkühlgemüse, so Prinzessbohnen, was man so in die Hand nehmen kann. Und wer das am Tag schafft, der nimmt in der täglichen Ernährung, also spricht man davon, dass er genug Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und auch Ballaststoffe zu sich nimmt.
Ist ja machbar, muss man sagen, oder?
Ja, ist machbar, aber es gibt auch da eine große Bevölkerungsstudie, die zeigt, da hat man 20.000 Erwachsene nach ihrem Obst- und Gemüseverzehr befragt, dass davon nur 71% der Frauen und 53% der Männer die täglich empfohlene Obstmenge auch tatsächlich verzehren.
So wenig?
Ja, bei Gemüse ist es noch geringer, da sind es nur 54% der Frauen und 37% der Männer, die auf die empfohlene Menge kommen. Also somit steht insgesamt weniger Gemüse noch auf dem Speiseplan bei uns, als es tatsächlich als bei Früchten. Und das ist auch wiederum nicht so gut, weil Früchte haben ja noch den Zucker, den Fruchtzucker. Und Gemüse enthält da eben weniger. Also eigentlich wäre das gut, wenn man schon auf dieses Verhältnis kommt da. Ne?
Ja, eben. Und jetzt, wo du es auch gerade gesagt hast, dass es eigentlich nicht so gut ist, mehr Obst als Gemüse, sage ich mal so, im Verhältnis zu essen. Du hast ja schon ganz oft auch erwähnt, dass Obst ja grundsätzlich zwar gut ist, aber zu viel Fructose ja auch irgendwie nicht so gut für uns ist, ne?
Ja, also die Fructose, die galt ja jahrelang, hat man immer den Fruchtzucker so nach vorne gehoben. Es wird ja heute oft noch mit auf die Packung geschrieben, so mit Fruchtzucker, weil man im Kopf hat, naja, Fruchtzucker ist was Natürliches, ist was Gutes. Wir wissen aber mittlerweile, dass das tatsächlich so nicht stimmt. Also Fructose wird insulinunabhängig über die Leber verstoffwechselt. Das bedeutet, dass die Leber den Zucker direkt im Fett umwandelt, was sich zunächst in der Leber ansammelt und somit kann es bei einem erhöhten Verzehr zu einer nicht alkoholischen Fettleber kommen, außerdem zu Bluthochdruck und Stoffwechselstörung. Und wenn man natürlich dann noch mehr isst, ja, dann nicht nur in der Leber, sondern dass es dann führt es auch zu Übergewicht. Und das ist ganz interessant, weil das Übergewicht, das beruht nicht auf der erhöhten Energieaufnahme, sondern tatsächlich auf der Beeinflussung des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels. Also wenn ich die gleiche Energiemenge mit einem anderen Zucker zu mir nehmen würde, dann hätte ich diese Beeinflussung nicht. So. Und das ist tatsächlich was Fructose auslöst. Aber jetzt sollte man natürlich nicht gleich wieder das Obst und die Früchte aus dem Fenster schmeißen, die Portionen.
Ja.
Nee, weil das Problem sind nicht diese 2 Portionen am Tag, im Gegenteil. Also die Fruchtzuckermenge bleibt bei 2 Portionen überschaubar. Und man muss immer dazu sagen, dass Früchte naturbelassene Lebensmittel sind, die im Komplex noch viele Vitalstoffe gleich mitliefern. Das ist wie so ein Vitamintresor, also Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, das steckt da alles mit drin. Und von bösen Zungen wird ja oft gesagt, Obst oder Früchte, das ist ja nur bunter, böser Zucker. Das wäre in dem Fall tatsächlich nicht richtig. Also die 2 Portionen, die sind schon gut, wenn man die hinkriegt und wenn man versucht, das zu erreichen. Natürlich, wenn ich jetzt ein Saftfan bin oder so und mir 2 Gläser Orangensaft morgen schon reinklopp und dazu noch 2 oder 3 Smoothies über den Tag verteilt trinke und man dröselt das mal auf, was das eigentlich alles ist, dann hast du sicherlich 4 oder 5 Orangen, dann hast du zusätzlich die Früchte noch, einen Apfel oder sonst was. Oder
weiß
Beeren.
Man immer nicht, was da eigentlich alles drin ist, ne? Das ist das Problem.
Ja, das ist einfach wahnsinnig viel und es ist dann zu viel Fructose. Aber diese 2 Portionen im komplexen Lebensmittel, ich sage immer, der Mund ist der beste Mixer.
Mixer, das weiß ich auch.
Und dann ist es eigentlich wunderbar. Das Problem ist, dass Fructose häufig und in großen Mengen mittlerweile Lebensmitteln zugesetzt wird. Also Fructose, muss man sich vorstellen, kann relativ leicht aus Maisstärke gewonnen werden, aus dem Korn. Und es wird dann zu Kornsirup. Und dieser Sirup oder dieser Fructosesirup, der hat eine relativ hohe Süßkraft und deshalb ist er auch recht beliebt eigentlich, dass man den bei Lebensmitteln zusetzt. Ist aber nicht gut. Und das erkennt man, wenn man mal auf Lebensmittel schaut und dann steht etwa Maissirup drauf oder auch, was häufig zugesetzt wird, ist Fructose-Glucose-Sirup oder Fructose-Sirup oder der High-Fructose-Corn-Sirup. Das ist eigentlich so dann das, was am ungünstigsten ist tatsächlich. Da gibt es in den USA, gab es eine große Diskussion, die versuchen eigentlich diesen Kornsirup in Softdrinks eher zu vermeiden und greifen dann auf Produkte zurück, die aus Mexiko kommen oder dahergestellt werden, weil die dann hauptsächlich noch den Rohrzucker einsetzen. Also dieser Kornsirup, der Fructose überwiegend inne hat, das ist eigentlich sich sehr ungünstig auf unsere Gesundheit auswirkt.
Also wenn wir das mal irgendwo sehen als Zusatzstoff, vielleicht eher meiden dann wahrscheinlich.
Das ist halt im Prinzip die pure Fructose und die ist nicht gut für die Leber und kann halt eben dann dazu führen, dass man Übergewicht und so entwickelt. Also die Fructose ursprünglich als der gesunde Zucker ist mittlerweile eigentlich der, wo man sagt, besser reduzieren oder vermeiden. Lässt er sich nicht ganz, weil Fructose steckt auch in dem normalen Haushaltszucker. Ne? Du hast einen Anteil von 50% Fructose und 50% Glucose. Es sind immer Zuckergemische. Aber wenn man Lebensmittel halt, wo halt im Übermaß eben Fructose drinsteckt, dass man das im Blick behält und eher dann reduziert. Ne?
Manche Leute müssen ja sowieso Fructose reduzieren, weil sie ja so eine Fructoseintoleranz haben. Ne? Kannst du nochmal dazu was sagen?
Ja, vielleicht? Also ganz grundsätzlich ist es so, dass Fructose zum einen eine extrem lange Halbwertszeit im Darm hat, also viel länger als andere Zuckerbausteine wie Glucose beispielsweise. Die liegt da also quasi extrem lange rum. So kann man das, glaube ich.
Ja,
ne?
Kann man sich so vorstellen.
Zum anderen ist die Aufnahmefähigkeit begrenzt. Das heißt, jeder Mensch hat also irgendwo ein individuell tolerierbares Tagesfruktosesoll beziehungsweise Aufnahmelimit.
Okay.
Also auf der einen Seite wird sie nicht schnell abgebaut, lange Halbwertszeit, liegt irgendwo rum und das Tageslimit ist individuell begrenzt. Und zwar ist das bei jedem so. Also, und wenn dieses tolerierbare Fruktoselimit überschritten wird, dann kann man sagen, dann feiern unsere Darmbakterien Silvester und lassen es richtig krachen. Also dann findet eine Gasbildung statt und auch eine Vermehrung dieser Mikroorganismen. Aber was man da an der Stelle tatsächlich mal verstehen muss, ist, dass jeder Mensch eine Begrenzung, eine Tolerierbarkeit an Fructose hat. Bei dem einen ist es eher weniger. Also dann ist es so, dass man davon spricht, dass die Verdauung da, dass man da Defizite hat oder so. Die Toleranzschwelle für Fructose ist bei jedem unterschiedlich, aber die ist da. Und dann kann es sein, dass ich die persönlich irgendwann überschreite, also da liegt noch irgendwo Fructose rum, ne, im Dickdarm, und dann kommt noch Fructose mit dazu und dann hat man das Limit erreicht, das ist meistens abends so, und dann gehen die Probleme los und dann bekommt man Bauchschmerzen und Blähungen und so. Aber das hat jeder, ne? Und wenn man von einer echten Fructose Intoleranz spricht, also das nennt man auch die hereditäre Fructose-Intoleranz, dann ist sie von Geburt an da und dann muss man grundsätzlich auf Fructose verzichten.
Okay.
Bei den anderen, wir haben einfach eine unterschiedliche Sensitivität gegenüber Fructose und Tolerierbarkeit. Und an die muss man sich sozusagen rantasten. Also wo liegt die und mit welchen Lebensmitteln erreiche ich die schneller? Und dass man aber immer auf dem Zettel hat, auch in Lebensmitteln ist das zugesetzt, ja, und steht dann da eben als Kornsirup beispielsweise mit drauf. Also das ist jetzt nicht was einzelne Menschen nur betrifft. Also man spricht ja davon, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Probleme mit Fructose haben. Mhm. Es ist, oder wir sprechen im Allgemeinen von der Unverträglichkeit. In Wahrheit ist es aber so, dass man individuell und persönlich für sich ausloten muss, wie viel Fructose verträgt man.
Das heißt, wahrscheinlich muss man schon einmal an sein Limit in Anführungsstrichen gehen, um dann wirklich, um einmal seine Grenzen auszutesten.
Ja, aber das kann man tatsächlich provozieren. Also unser Experte, Professor Sina, mit dem habe ich auch lange dazu gesprochen, und er sagt, ja, man kann das natürlich beeinflussen. Also man kann jemanden so mit Fructose vollladen, dass er sein persönliches Limit relativ schnell erreicht. Mhm. Aber manchmal stellt man sich ja die Frage so, oh, jetzt habe ich nur ein bisschen was getrunken oder so. Meistens ist es noch in Kombination mit Sorbit. Und dann auf einmal geht's los, kriege ich Bauchschmerzen. Und das liegt daran, dass man vorher schon relativ nah dran war an der tolerierbaren Fructosemenge. Und dann überschreitet man das natürlich dann mit dem Lebensmittel oder mit dem Getränk, was man dann trinkt. Und dann geht's eben los. Und dann feiern, wie gesagt, die Mikroorganismen, die vermehren sich und sorgen für Gasbildung für Silvester.
Lass uns das ist so eine geile Vorstellung. Und du hast ja eben gerade ganz kurz angeschnitten, gibt es denn auch Obst, was wir besser vertragen und was nicht?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn Obst und Gemüse enthält, ja meistens beides Glucose und Fructose, also verschiedene Zuckerarten. Mhm. Und ist es jetzt so, oder für Fructoseempfindliche, so nenne ich das jetzt mal, oder die empfindlicher sind, ist es besser, wenn Glucose und Fructose in einem zumindest gleichen Verhältnis oder Glucose im Übermaß drin ist. Mhm. Also, dass man mehr Glucose im Lebensmittel hat als Fructose. Glucose fördert nämlich die Aufnahme von Fructose. Das bedeutet, er bindet sich und geht dann besser durch die Darmpassage und man hat da nicht so Probleme bei der Verdauung. Gibt auch einen Trick, also wenn man Traubenzucker nimmt, wenn man Probleme hat oder zu viel Fructose aufgenommen hat, dann wird die Verträglichkeit besser. Und,
wie, echt? Davon habe ich ja noch nie was gehört.
Also es muss nicht heißen, dass es bei jedem funktioniert, aber das ist im Großen tatsächlich so, dass man durch Glucose oder Traubenzucker oder wenn man ein anderes Verhältnis hat, dass man es dann besser verträgt. Also ich habe neulich auch den Fehler gemacht, ich habe Joghurt, habe jemandem empfohlen, machst einen Joghurt und haust dir halt Früchte damit rein, machst dir den Joghurt selber. Aber eigentlich müsste man, fast wenn er Probleme hat mit Fructose, müsste man vielleicht eher eine Marmelade empfehlen. Weil du Fructose und Glucose, du hast ja auch den normalen Zucker, den Haushaltszucker mit drin, hast ein besseres Verhältnis da. Aber deine Frage war ja eigentlich, gibt es schwer verträgliches Obst? Also ja, gibt es, also Birne, Mango, Apfelsaft und so gehört dazu, wo das Verhältnis Glucose-Fructose kleiner 0,5 ist. Mhm. Also das ist, da tut man sich schwer. Besser verträglich wäre jetzt, sagen wir mal, ein frischer Orangensaft.
Guck mal, das ist doch schön.
Ananas, Erdbeeren, Kiwi, so in die Richtung. Als relativ gut verträglich gilt, weil im Verhältnis von, oder ein Faktor von 1,1 mit Bananen oder Feigen, Grapefruit, Kirschen, sowas. Mhm. Trauben auch, da kommt es aber immer auf die Traubenart an. Also das ist immer unter Vorbehalt, weil das muss man für sich ausprobieren. Am besten verträglich gilt aber eigentlich so als gilt die Honigmelone oder Mandarinen, Passionsfrucht, Pflaume, Aprikose und Papaya. Das ist eigentlich so. Aber im Kern ist es so, dass eben der Zuckeranteil, also wie viel Glucose, wie viel Fructose, dass das eben die Rolle spielt.
Okay.
Ja. Gibt es auch Tabellen im Netz, da haben sich Seiten da Mordsmühe gemacht, das aufzudrücken. Ist gar nicht so leicht und es ist auch gar nicht so leicht, das auf dem Lebensmittel zu erkennen. Deshalb kann man sich da ruhig da mal rein.
Ja, aber es ist spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Lieblingslebensmittel, die ich auch gut vertrage, wie zum Beispiel Mandarine. Jetzt im Oktober ist ja auch Mandarinenzeit im Kopf. Das heißt, ich werde jetzt nur noch Mandarinen essen. Natürlich nur in den zwei Portionen, die wir ja essen. Ne? Haben wir ja.
Ja, aber aufpassen, ne? Wenn du jetzt natürlich dann viele Mandarinen isst und dann isst du noch, trinkst du was dazu, wo eben Sorbit oder eben viel Fructose drin ist. Es kommt drauf an, wann du dein persönliches sozusagen Fructose-Ziel erreichst. Also das finde ich übrigens das Spannende an der Sache, weil man ja immer gleich von einer, ich habe da eine Unverträglichkeit oder im Prinzip geht es jedem Menschen so. Also man hat nicht eine willkürliche Toleranzgrenze für Fructose. Bei dem einen ist die eben geringer und bei dem einen ist die Schwelle dann eben etwas höher. Ne?
Okay. Ja, vielen, vielen lieben Dank dir. Das war wieder sehr interessant und vor allem natürlich auch wieder spannend. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende, keine Sorge. Wir kommen natürlich zu unserem Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Ja, und das ist diesmal der Salbei. Also Salbei ist tatsächlich ein... Naja, kennen wir ja alle im Altertum oder ne, so aller Hildegard von Bingen, eine sehr wirksame Heilpflanze. Und ihr wird ja so manches nachgesagt, basiert also diese Heilkraft auf Wert von Inhaltsstoffen, ätherische Öle, Gerb- und Bitterstoffe auch. Und das macht den Salbei eigentlich auch wunderbar, wenn wir erkältet sind und so als Heilpflanze. Aber einerseits ist es gut für Erkältung und auch für die Stimme. Auf der anderen Seite sollte man nicht zu viel Salbei-Tee beispielsweise trinken, sonst kommt nicht die Absinthfee, sondern die Salbei-Fee. Ja. Und zwar sind da Thujone drin und Thujone verursachen Schwindel, Halluzinationen, epileptische Anfälle und so. Das ist beispielsweise auch im Wermut oder im Absinth. Ja. Das ist ein Nervengift und wenn man da eben zu viel davon trinkt. Also man spricht von einer Menge von etwa 6 Blättern und dann wird es tatsächlich toxisch und trifft in erster Linie auf Tees zu. Ne? Also wenn man dann sehr, sehr lange den Tee dann ziehen lässt in den Salbeiblättern, das sollte man dann eher vermeiden. Also frisch aufsetzen und die Summe, die Menge über den Tag verteilt im Kopf behalten. Schwangeren wird aus Vorsichtsgründen geraten, prinzipiell auf den Verzehr von Salbei zu verzichten. Kann Wehen auslösen und da nicht so besonders gut. Also man kann sich da richtig schön mit sedieren, mit Salbei, toxisch, wenn man zu viel. Also das Salbei grundsätzlich gut, ne? Aber eher in homöopathischen Dosierungen und nicht in Mengen dann trinken. Ist mir selber schon passiert. Griechenlandurlaub, Salbei, da gibt es diesen Cretan Sage-Tee und so. Den habe ich literweise gesoffen. Dass ich heute überhaupt noch hier sitze, ist
ein Wunder. Das ist ein Wunder. Da freue ich mich, dass es bei dir nicht eingeschlagen ist. also der Salbei. Ich esse ja gerne Ravioli mit Salbei, aber ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes in der Soße.
Naja, da sind mal 1-2 Salbei-Plättchen da irgendwie mit drin. Also viel Salbei ist ja nicht. Aber wenn du dir halt gerne einen Salbei-Tee kochst, hast du halt ein paar Blätter mit drin. Ja, und wenn du das 2-3 Mal am Tag machst, dann hast du die toxische Grenze relativ schnell erreicht. Ne?
Okay. Wusste ich nämlich nicht, dass es da eine toxische Grenze gibt. Also auch sehr spannend. Deswegen jetzt zum Ende hin würde ich natürlich auch nochmal gerne so ein bisschen was zusammenfassen. Das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Auch für euch nochmal als kleine Hilfe.
Zusammenfassung.
Also 5 a day, ne? 2 Portionen Obst bedeutet das und 3 Portionen Gemüse. Und was ganz wichtig ist, das haben wir, glaube ich, alle mitgenommen, wir haben alle ein ganz individuelles Fructose-Limit. Ne? Und wie gut man Fructose verträgt, ne, hängt auch davon ab, in welchem Verhältnis Glucose und Fructose in einem Obst vorhanden ist. Ne?
Generell im Lebensmittel.
Generell im Lebensmittel. Und deshalb, und das fand ich ehrlich gesagt richtig spannend, deshalb gibt es ja auch diesen Trick mit dem Traubenzucker, hat Achim ja eben gerade noch erzählt, dass wenn man nicht gut Fructose kann oder fruktoseintolerant ist.
Genau, muss ja nicht unbedingt ein Traubenzucker sein, sondern ein Zucker, der halt Glucose enthält oder dass man sich dann muss man fast ein bisschen, da spricht man fast von einem Aufzuckern. Ja, also man hat schon Fructose drin und denkt da vielleicht an die Marmelade im Joghurt, wer das weniger verträgt, wenn man da Früchte mit reingibt, dann kann es auch zur Süße etwas Marmelade sein. Bei Honig wäre jetzt nicht so günstig, weil der im Verhältnis mehr Fructose enthält als Glucose. Soweit ich weiß, ist da am günstigsten vom Verhältnis der gute alte Rapshonig.
Alles klar. Und wenn euch diese Folge auch gefallen hat und ihr sie genauso spannend fandet wie ich, dann würden wir uns freuen, wenn ihr sie nicht nur teilt, sondern natürlich auch weiterempfehlt an eure ganzen Freunde. Und hört euch auch ansonsten gerne unsere kleine Food-Hacks-Reihe an. Ne? Da gibt es ja nicht nur Obst-Food-Hacks, sondern auch noch Gemüse-Food-Hacks und noch viele weitere Hacks. Also kann ich nur empfehlen. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat oder genau, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also gerne per Mail an isso@edeka.de oder einfach uns über Instagram schreiben.
Five a day. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.